Darum bin ich gleich stolz, dass ich den Stanley Cup habe, weil ich dort eine Rolle hatte, die sehr undankbar war. Ich hätte können spielen, ich bin noch genug gut gewesen. Aber der Trainer hat einfach seine anderen Rössli gehabt, hat auf die gesetzt und das musst du akzeptieren. Ich würde jetzt nie, also Michael Sullivan ist nicht mein bester Freund. Ich würde es auch nie als Trainer engagieren, weil ich einfach es nicht cool gefunden. Aber schlussendlich hat man den Cup gewonnen, so wie er es gemacht hat, ist aufgegangen, es hat ihm recht gegeben, Schicksal.
3 Wochen ist es her, dass wir unseren Podcast neu lansiert haben, damals mit dem Köbi Köliker. Es geht jetzt nur noch 211 Tage bis zur WM 2026. Auch mit unserem nächsten Gast holen wir sie ein bisschen näher. Es ist der Marc Streit, er ist 47, bis 39 hat er noch in der NHL gespielt. Als er seine Karriere beendet hat, ist er auf stolze 820 Spiele in der besten Hockey-Liga gekommen. Über seine in der Schweiz nach wie vor einmalige Karriere als NHL-Pionier, aber auch über das, was er heute, 8 Jahre nach dem Karrierenende, macht, über all das werden wir jetzt mit ihm reden. Das ist der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Christian Kapp. Bei mir im Studio in Bern sind auch mein Kollege Simon Graf und eben der Marc Streit. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Marc, 25 Jahre hast du für das Eishockey gelebt. Hast du den Ehrgeiz konservieren können? Und wenn ja, wie lebst du den heute noch aus?
Ja, es ist schon anders geworden. Also, ich bin immer noch ehrgeizig. Und ich glaube, wenn ich Sportarten ausübe, also wenn ich Blauschhockey spiele oder auf dem Golfplatz oder auf dem Tennisplatz, gewinne ich immer noch sehr gerne. Aber ich glaube, mittlerweile ist es anders geworden. Und, aber gut, aber ich glaube, so ein bisschen das Sportlergehen, das immer vollgehen und das Beste rausholen, das bleibt. Also, das bleibt das Leben lang.
Du hast ja eine Firma gegründet, auch, wo du ja auch ziemlich ehrgeizig bist. Vor 7 Jahren mit dem Ben Küffer, Norcane, Uhrenfirma. Was ist eigentlich schwieriger, als unbekannter Schweizer in der NHL zu arbeiten oder eine neue Uhrenmarke zu etablieren?
Das ist eine schwierige Frage. Also es ist beide sehr ambitioniert und es gibt sehr viele Parallelen. Und es ist schon, glaube ich, etwas, wo mich eigentlich hat angetrieben, wo wir eigentlich mit der Idee sind gekommen, zu einer unabhängigen neue Uhrenmarke zu gründen, haben uns eigentlich viel davon abgeraten. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Ben Küffer im 18. bei einer Basler Uhrenmesse war dann zumal noch und wir hatten dann eigentlich noch kein Produkt gehabt, aber eine Idee und ein paar Designs und dann haben wir das so ein bisschen mit den Händlern diskutiert und viele haben uns nicht davon abgeraten. Und ich kann mich noch erinnern, auf der Rückfahrt habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht oder Parallelen zu einer Hockey-Karriere, wo du sagst, du willst in der NHL zu einer Zeit, wo noch nicht viele Spieler hatten und jetzt eine Uhrenmarke gründen. Beides sehr ambitioniert und es hat viele Leute gehabt, die sagen, das geht nicht. Du kannst es nicht, du willst nicht in der NHL arbeiten, du bist nicht mal Eishockey-Profi. Und bei Norcane war es ein bisschen das Gleiche. Das ist genau das, die Herausforderung hat mich sehr motiviert. Und ich wusste, dass ich mit dem Ben Küffer und dem Team, das er zusammengestellt hat, dass wir dort wirklich sehr ein gutes Fundament haben. Mit Leuten, die gleich unterwegs sind und die gleiche Leidenschaft haben, verdauern. Und auch den Antrieb und auch den Ehrgeiz, um die Marke zu gründen und gross zu machen.
Wie ist denn das zustande gekommen? Also, du hast im 17. Hast aufgehört, Pittsburgh mit einem Stanley Cup. Und dann hast du gesagt, jetzt brauche ich ein neues Projekt. Wie wäre es mit einer Uhr?
Nein, der Plan war eigentlich, dass ich 2 Jahre nichts mache. Dass ich Familie geniesse, fischen, Golf spielen und so ein bisschen meinen Hobbys nachgehen. Das habe ich dann nicht geschafft. Das hat die eine oder andere Anfrage gehabt. Wo wir sind hergetragen worden. Und ich bin ja für eine andere grosse Uhrenmarke bin ich Ambassador gewesen, 7, 8 Jahre, und dort habe ich den Ben Küffer lernen können. Und es war ein bisschen eine Frage vom Timing gewesen. Der Ben Küffer hat im 17. Eine neue Herausforderung gesucht. Er hat
Breitling, oder? Darf man
sagen? Breitling, genau. Und Breitling ist ja dann verkauft worden. Schon ein Familienbetrieb gewesen. Und er hat sich dort nicht mehr so wohl gefühlt, hat eine neue Herausforderung gesucht und wir waren sehr eng befreundet gewesen. Und er hat dann gesagt, hey komm, wir starten eine neue Uhrenmarke und in einer Zeit, wo eigentlich sehr viele Brands ins Ausland verkauft wurden. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen eine unabhängige Schweizer Uhrenmarke, ein Betrieb wo, von Familie Küfer mit Freunden. Wir starten das zusammen und ein sehr ambitioniertes Projekt. Und er hat gleichzeitig dann noch das Kreuzband gerissen vom Fußball. Er hat ja, glaube ich, Zweitliga gespielt bei Nidal. Ich hatte die Schulter frisch operiert, hatte viel Zeit gehabt zum Telefonieren. Und zusammen eigentlich, ja, mit dem Roman Josi zusammen und anderen Kollegen von uns haben wir gesagt, mal, das machen wir und haben eigentlich von null angefangen. Und es ist schon noch eindrücklich, was wir jetzt in diesen 7-8 Jahre können auf die Beine stellen. Es war sehr ein weiter und sehr ein harter Weg gewesen, aber so ist der Weg auch in der NHL.
Was mich noch wundern nimmt, wenn jetzt da völlig quer einsteigst, wie designt man Uhren? Was machst du bei Entwicklung? Warum hast du überhaupt eine Ahnung? Oder bist du ahnungslos am Anfang?
Ja, ahnungslos. Ich glaube, meine Stärken liegen jetzt nicht im Design. Und da haben wir andere Leute, die Kompetenz haben. Und im Design oder ganz Entwicklung bin ich eigentlich nicht involviert. Ich mache Partnerschaften, das ist Business Development, Partnerschaften im Ausland, vor allem in der Schweiz und in Amerika und natürlich so ein bisschen in der Hockeywelt. Aber klar, der Ben fragt mich viel, was denkst du, wir haben eine neue Idee, wie siehst du es farblich, was hast du das Gefühl, was ist eine gute Idee? Und er ist eigentlich sehr cool, oder? Er ist ja der absolute Chef und der Grosstreiber von Norcane. Und er involviert eigentlich alle Leute. Oder? Und es ist, glaube ich, seine grosse Stärke, dass er auch zulässt. Oder? Ich glaube, in der heutigen Welt hat man immer noch viele Chefs, die einfach ihr Ding durchziehen und das machen, was ihnen passt. Und er hat dort schon eigentlich so ein das Feingefühl, dass er einfach alle einbindet. Oder? Und das die Verantwortung abgibt und die Mitarbeiter die Verantwortung zieht und auch mitzieht mit seiner Leidenschaft und vor allem auch mit seiner Begeisterungsfähigkeit.
Hättest du gedacht, als wir angefangen haben, dass es so einen grossen Stellenwert wie deinen in deinem Leben heute, deinem Uhrenmarken?
Ja, das ist nicht so absehbar gewesen. Ich wusste, dass es mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Ich glaube, wenn man so ein Projekt angeht, weiss man das. Aber ich bin vor allem auch von der Story und von den Leuten, die mitmachen, bin ich überzeugt gewesen. Und ich glaube, wenn du aus dem Mannschaftssport kommst, lernst du über die Jahre sehr viel. Du bist in Teams, in Siegerteams und bist in Teams, wo es nicht so läuft. Und ich glaube, so ein bisschen Menschenkenntnis ist etwas, was ich über die Jahre auch ein bisschen weiterentwickeln und lernen konnte. Einfach sehr ein gutes Gefühl, auch sehr ein gutes Bauchgefühl von Ben und auch die Leute, die haben mitgemacht. Und das war für mich sehr wichtig gewesen, dass es einerseits, dass man die nötige Fachkompetenz dabei hat, also dass man Leute dabei hat, die wissen, wie produziert man Uhren, wo kann man es machen, dass man es designen kann und vor allem auch der Vertrieb, was eine riesen Challenge ist. Und dabei natürlich ein riesen Netzwerk, er und seine Familie. Und das ist schon Voraussetzung gewesen, weil sonst wäre das ein Himmelfahrtskommando geworden. Oder? Und das da hätte ich auch nicht mitgemacht. Aber ich bin vom Team überzeugt gewesen und darum war für mich auch klar, das wollte ich. Und ich glaube, so ein Projekt mit den richtigen Leuten fängt mega, weil es so eine grosse Herausforderung ist. Und wir haben viele Ups und Downs und Challenges und das haben wir noch immer. Und ich glaube, das macht schlussendlich auch so ein bisschen unsere Stärke aus.
Also, als wir angefangen haben, ist eigentlich gerade Corona gekommen, oder? Dann ist gerade mal kurz die ganze Welt stillgestanden.
Ja, wir haben so ein bisschen alles erlebt jetzt in diesen 7 Jahren. Corona war sicherlich ein Riesenhammer gewesen, aber ja, es treibt dich halt auch dazu, zum neuen Weg zu gehen. Oder jetzt zum Beispiel eine lustige Geschichte. Oder ist Corona-Zeit der Times Square, oder? Ich meine, wenn du um Times Square willst, Werbung schalten, ist es für ein Start-up in Anführungszeichen unmöglich. Aber während der Corona-Zeit ist es halt möglich gewesen und das haben wir auch gemacht für einen Bruchteil von der Kosten. Wir haben auch sehr schöne Fotos gemacht vom Times Square, Norcane. Und das hängt bei uns immer noch im Büro. Und eben, du bist erfinderisch, oder? Und du tust
Menschenlehre Times Square, oder?
Menschenlehre Times Square ist Norcane vor Ort gewesen und wir haben die Leute von Amerika der Fotos gemacht und das sind die 2-3 Mal geschaltet worden. Und das sind schon die schönen Geschichten, oder? Wenn man auch an Corona-Zeit denkt, aber auch Inflation, Währung, Krieg, all die ganzen Geschichten, die jetzt, mit den Tags in Amerika, das sind einfach, wir haben schon ein bisschen eine Hürde nach der anderen gehabt, aber es hat uns, glaube ich, schlussendlich auch stärker gemacht. So ein bisschen die, nicht Rückschläge, aber die Challenges, die wir jetzt unterwegs auf unserem Weg hatten.
Hat der Donald Trump in dem Fall schon eine schlaflose Nacht bereitet?
Ja, das ist, ich glaube, für die ganze Industrie ist es nervenaufreibend. Weil einerseits sind die 39%, andererseits hört man einfach nichts, man vernimmt nichts. Und ich glaube, jetzt die Tourenindustrie in der Schweiz ist doch noch sehr speziell und ein grosser Pfeiler. Und das ist noch ein Aushängeschild von uns. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch stolz drauf sein können. Und jetzt für eine Marke wie uns oder für die alle anderen Marken sicherlich ist es eine riesige Challenge, weil man einfach nicht weiss, was passiert. Oder? Und das ist eine Ungewissheit, die nicht schön ist. Und gleichzeitig treibt es einem wieder an, um einfach neue Wege zu gehen und sich selber hinterfragen, hey, wo sind die Lösungen? Weil wenn du ein Problem hinten nachgehst im Leben, wird es relativ schwierig, da kannst du nicht weiter. Du musst nach Lösungen suchen und das ist sehr einfach gesagt und hat dann auch schwer umgesetzt, aber da sind wir dran.
Wir sind ja recht aktiv in Nordamerika. Du hast, glaube, eine Partnerschaft gemacht mit der Spielergewerkschaft von der NHL. Glaube, am New York Marathon sind wir präsent gewesen. Und du bist auch ab und zu jetzt immer noch in Nordamerika.
Ja, ich bin sehr viel in Nordamerika unterwegs und es ist für mich auch cool, können zurückzugehen. Ich habe sehr lange dort gelebt und bin sehr wohl in der Schweiz jetzt mit der Familie. Aber ich genieße zum Teil die Trips, um auch Leute zu sehen. Und wir haben natürlich in Nordamerika einerseits haben wir eben die Zusammenarbeit mit der NHLPA, wo ich ganz am Anfang ist gekommen. Sie haben uns dann das Vertrauen gegeben. Das war für uns enorm wichtig. Wir haben immer das All-Star-Game können und dann All-Star-Uhren verteilen. Und es hat mir auch die Möglichkeit gehabt, um wieder in die NHL-Welt ein bisschen abzutauchen und die Leute wieder zu sehen. Und der New York Marathon war für uns ein Riesending gewesen. Das haben wir 3 Jahre gemacht, sind wir jetzt nicht mehr dabei.
Hast du den mal gelaufen?
Ich bin ja nicht gelaufen, ich weiss nicht, dass einerseits hat mich gereizt und andererseits habe ich gewisse Mails auf meinem Körper und das ist jetzt nicht das, was ich noch brauche, nach irgendwie geschätzten 1500 Hockeyspielen noch einen Marathon zu laufen. Einen Golfmarathon würde ich machen. zurück zu deiner Frage. Und dann kommt sehr viele Spieler, oder? Wir haben Sidney Crosby bei uns dabei, wir haben Roman Josi, der vor der ersten Stunde ist dabei war, wir haben den Kevin an Bord, den J.J. Moser, wir haben Rossi dabei, wir haben sehr viele Spieler drinnen und auch wenn wir Events mit Händlern haben, oder, gehen wir vielfach auch NHL-Matchen und für mich ist es schon cool, dass ich eigentlich dort noch einfach wirklich noch ein bisschen die NHL-Welt abtauchen und Leute sehen.
Haben Sie bewusst nur Sportler oder ist das jetzt Zufall?
Noah Veragut ist auch bei uns. Oder? Also wir haben nicht nur Sportler, aber wir sind natürlich ein sehr sportlicher Brand. Oder? Wir sind ein Supersportbrand und Hockey ist unsere DNA halt mit der ganzen Geschichte. Darum sind wir sicherlich dort, ist das Hauptaugenmerk. Wir sind im Fußball dabei, wir haben ein paar Skifahrer, wir haben Tennis. Also wir sind vielen Orten im Sport dabei, aber es ist natürlich schon sehr sportlastig und weniger Kultur, aber jetzt danach ist schon bei uns mit dabei, was sehr fakt und gut, eine gewisse Diversität ist schon wichtig, aber wir sind halt schon ein Sportbrand, darum müssen wir dort so ein bisschen den Fokus drauf legen.
Er war auch mal Fussballgoalie gewesen,
okay.
Aber das
ist nicht
so bekannt.
Er ist sehr sympathisch, ist schon ein paar Mal getroffen und schon ein paar Mal dürfen zuhören, wo er neue Events hat gespielt und Gigs gemacht und sehr cooler Typ und kommt aus der Region und passt sehr gut zu Norcane.
Ja, privat ist auch einiges los bei dir oder bei euch. Muss man sagen, im Dezember ist noch euer drittes Kind, der Niklas, zur Welt gekommen. Ist euch mit den beiden Töchtern ein bisschen zu ruhig geworden daheim?
Ja, nein, das kann man so nicht sagen. Nein, es ist so ein bisschen... Wir sind mega happy mit den zwei Mädchen, mit Josephine und Victoria. Und Josephine hat mir dann gesagt, ich müsste laut ins Mikrofon rufen, wenn man von ihnen redet. Das mache ich jetzt nicht. Das hat die Leute einen Gehörschaden. Aber wir sind dort sehr privilegiert, weil wir ein cooles Familienverhältnis haben. Und ich auch das Privileg habe, dass ich viel zu Hause sein kann. Ich bin zwar ab und zu in Amerika unterwegs, aber ich habe gleich noch Zeit, viel mit der Family zu machen. Und es war so ein bisschen die Frage, ist das jetzt, sind das die zwei Mädchen, die uns mega happy gemacht haben, oder wenn wir die Familie noch vergrössern. Und wir haben dann gesagt, komm, wir schauen, was passiert. Und das ist nicht lang gegangen, ist der Niklas auf der Welt gewesen und wir sind alle mega happy. Aber es ist, ja, es geht die ersten paar Monate waren sehr intensiv gewesen, gleichzeitig auch wunderschön. Und auch die zwei Mädchen haben mega Freude an ihrem kleinen Brütchen. Und er ist ein Sonnenschein. Also er lacht sehr viel und ist wirklich sehr cool drauf. Also wir sind mega happy und geniessen die Zeit jetzt zu fünft.
Im Kopf, im Hintergrund schon da, irgendwann wird es ein Streit Junior-Hockeyspieler machen.
Ja, nein, also wir sind eine sportliche Familie. Der Hintergrund von mir und auch meine Frau ist sehr sportlich und Mädchen, die sind im Tennis, im Golf und im Jiu-Jitsu im Moment und eigentlich ein Training und haben sehr Freude an dem. Und ich werde jetzt nicht, ich tue dort auch nichts forcieren. Wenn sie es sehr gerne machen und gerne gehen, dann bin ich der Erste, der dort unterstützt. Aber ich bin jetzt nicht der Vater, der sagt, du musst jetzt viermal ins Training. Ich glaube, das muss ein bisschen die innere Motivation sein, die kommt. Und der Niklas soll das machen, wo er Freude hat, wenn er Hockey spielen will. Bin ich der Erste, der da unterstützt. Aber ich glaube, am Anfang ist wichtig, so ein bisschen polysportiv, dass sie die verschiedenen Sportarten lernen kennen und vielleicht noch immer eine Leidenschaft können entwickeln und dass sie etwas machen, dass sie sich bewegen, dass sie in einem guten Umfeld sind und auch der Gespendli lernen kennen und auch ein bisschen lernen, gewinnen zu verlieren, sich zu challengen, besser zu werden. Ich glaube, Leben im Schulsport ist unbezahlbar.
Wenn er dich irgendwann mal fragen würde, warum soll ich Hockey spielen, was wäre deine Antwort?
Von Dynamik her, es ist ein Teamsport. Ich glaube, wir merken so viele coole Leute dürfen lernen kennen. Und zusammen etwas zusammen zu gewinnen, zusammen zu verlieren, hat mir enorm viel gegeben. Ich glaube auch, einfach der Sport, die Dynamik, der schnellste Mannschaftssport, was es gibt, auch die gewisse Härte. Und es ist sehr komplex, also es ist sehr ein schwieriger Sport zum Lernen. Und gleichzeitig bist du in einem Team und musst dich irgendwo durch unterordnen und dich einbringen und Rollen übernehmen. Ich glaube, das ist das, was cool ist. Und auch langfristig sehen, wenn du jetzt das kannst machen, was ich habe gemacht, ist natürlich schon cool, vor 20'000 Zuschauern kannst du Hockey spielen. Das ist eine coole Atmosphäre. Aber ich glaube, die Schlittschuhlaufen mit dem Böck, das Zusammenspiel mit den Kollegen, zu trainieren, zusammen auch mal irgendwie eben privat abmachen. Ich glaube, es hat so viele Faktoren, die mich dort begeistert haben von dieser Sportart.
Töchter spielen ja Tennis. Den Stan kennst du ja inzwischen relativ gut. Ist ein Einzelsport. Hat er auch erzählt, wie man sich da muss durchbeissen in so einer Einzelsportart?
Ja, ich glaube, das ist schon noch die Schwierigkeit und ich habe mit ihm schon viel geredet über Sport, oder? Und ich habe auch andere Kollegen, die Tennis haben gespielt, auf relativ hohem Niveau und es ist schon relativ giftig. Aber ich glaube, zuerst geht es einmal darum, dass du Sport lehrst und nachher irgendwie die Freude entwickelt sich ein bisschen, wenn du ein bisschen besser wirst. Und dann ist irgendwie die Frage, ob das, ja, dreimal eine Woche was machen oder viermal eine Woche oder ob du einfach happy bist mit eins oder zweimal. Und dann kommt der Zanger dazu. Aber ich glaube, wenn man die Ambitionen hat und das als Kind will, zum mehr machen, zum mehr trainieren und zum sich auch messen in Wettbewerben, ich glaube, dann ist jeder Sport irgendwo durch den Herd. Aber im Tennis bist du halt einfach allein auf dem Platz und musst dich mit dir auseinandersetzen. Und das, aber gleichzeitig finde ich es eine coole Lebensschule. Weil du musst echt selber schauen und bist auf dich selber eingestellt. Und da hast du natürlich im Mannschaftssport, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder dich nicht gut fühlst, kannst du irgendwie nicht verstecken, aber ja, musst dich nicht so positionieren wie jetzt eben im Einzelsport. Oder?
Das Hochkämpfen, ich habe das Zitat von dir gelesen, dass du mit 16 nicht zu den Top 8 Verteidiger beim SCB gehört hast. Und ich nehme an, damit meinst du, bei den Junioren mit 16 gehört eigentlich sonst niemand in einem Nationalteam zu den Top 8. Und trotzdem hast du den Weg gemacht. Das, was einem als erstes gerade in den Sinn kommt, ja, wie geht man so einen Weg, wenn man am Anfang überhaupt keinen Headstart hat, im Gegenteil?
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Geschichte von meiner Karriere gewesen. Eigentlich überall, wo ich her bin, bin ich am Anfang so ein bisschen hinten angestanden und habe mich dann eigentlich so ein bisschen vorwärts geschafft, also ein bisschen gewisse Situationen reinbissen einfach auch, ja, geschafft und auch mit echt Leidenschaft, Freude am Trainieren gehabt. Aber ja, das ist mit 16, bin ich bei der, es ist U20 oder U21, Elite Junior SCB, bin ich unter den ersten 8 gewesen, und das war die Entscheidung, bleibst du im SCB und machst es hobbymässig oder gehst auf Freiburg und verfolgst deine Träume. Und meine Eltern haben mich dort unterstützt, aber haben mir klar gesagt, du kannst bei Bern bleiben, wir unterstützen dich, aber dann musst du es auch abhaken mit dem Eishockey-Profi. Und ich wollte das unbedingt. Bin auch zum Glück auf Freiburg und bin dort gefördert worden. Einerseits beim Uli Hoffmann und dann auch beim Paul-André Gadieu und habe eine Chance bekommen. Und ich konnte die dann nutzen und bin eigentlich in der kürzesten Zeit in der ersten Mannschaft von Fribourg-Gotteron gewesen. Und wenn ich das nicht hätte gemacht, würde ich sicherlich nicht hier hocken. Aber ich glaube, ich habe immer für das, was ich erreiche, relativ viel investiert und gekämpft. Und ich glaube, das zahlt sich im Leben auch aus. Und würde es eigentlich als guten Ratschlag geben, das ist einfach auch die Never-Give-Up-Mentality, oder? Es gibt manchmal Situationen, wo du das Gefühl hast, jetzt geht gar nicht mehr, aber gleich kommt irgendwie der nächste Tag und es gibt dir Möglichkeiten, zum nochmal trainieren, zum nochmal arbeiten, zum noch mehr machen als alle anderen, die mit 16 super gut sind, aber nicht das Gefühl, hey, ich bin der Golden Child, oder? Ich bin der Superstar und dann irgendwann bleiben sie stehen. Und das war bei mir sicherlich nicht der Fall. Ich bin auch bin auch in die U18 reingerutscht, U20. Eigentlich alles ein bisschen spät. Auch in der NHL bin ich eigentlich relativ spät reingekommen. Aber ich glaube, der Weg ist so ein bisschen schöner, wenn du auch zurückschaust. Also wie du es geschafft hast und dass dir nicht einfach alles in die Chance gefallen
ist. Du musst ja gleich auch sehen, ich kann irgendetwas. Ich kann nur den Glauben allein lenkt ja nicht.
Ja, schon, aber eben als 16-Jähriger, oder? Du bist 15, 16, jetzt mit der U16-Nazi angefangen, oder bin ich nie dabei gewesen, und ich wollte das unbedingt wollen. Es ist schon noch hart. Und ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln in dieser Zeit. Und da bin ich mega dankbar, und ohne meine Eltern hätte ich das auch nicht geschafft. Und sie haben mich nie unter Druck gesetzt, aber sie haben mich immer unterstützt und aufgebaut. Und wenn es mir manchmal jetzt gut ist gelaufen, haben sie mich vielleicht ein bisschen abgeholt. Aber ich kann mich noch erinnern, die Autofahrten mit meinem Vater ins Training, zu Bern oder zu Freiburg, wir waren viel unterwegs und es war eine sehr schöne Zeit gewesen. Und meine Mutter hat Matchen gekommen, die daheim alles im Griff hatte, selber noch gearbeitet hat. Zwei Kinder, ein eigenes Geschäft, immer vorgekocht, immer geschaut, dass wir gut zu essen haben. Also ich weiß nicht, wie sie das bewerkstelligt hat. Eigentlich wahnsinnig, oder? Und ohne das Umfeld wäre es sicherlich nicht möglich gewesen. Und da bin ich extrem dankbar.
Wo kommt bei dir das Urvertrauen, deine Fähigkeiten oder der unerschütterliche Glaube?
Ich glaube, es ist der Glauben und der Optimismus und ja, das Urvertrauen in meine Fähigkeiten, das würde ich vielleicht so nicht unterschreiben. Ich glaube, das habe ich mich ein bisschen entwickeln und aneignen, Selbstvertrauen. Es hat natürlich sehr viele Zeiten gegeben, wo ich auf das Eis bin und irgendwie das Gefühl hatte, heute geht eigentlich wirklich nichts. Und ich glaube, das ist ein stetiger Kampf und es ist so ein das nicht aufgeben, sich eben auch so ein gewisse Situationen reinbeissen und nicht einfach weitermachen. Und ich glaube, das habe ich auch in die Wiege gelegt bekommen. Aber ich habe einfach, ja, auch so der Ehrgeiz habe ich halt immer gehabt. Und ich habe, für mich ist immer, ich wollte Eishockey-Profi werden. Die Inspiration ist natürlich vom SCB her gekommen. Das war Jugendliebe von mir. Und ich habe das Stadion gesehen, die Leute Ende 80er, Anfang 90er, die Spieler, die Atmosphäre und das auch wollen. Und es war schon ein Riesentreiber gewesen. Und dann bin ich auch Fan von NHL gewesen und habe gesagt, ich will da irgendwann in die NHL. Und das hat mir enorm viel Energie gegeben und Motivation. Und ich hatte sehr Freude am Sport. Also ich konnte Tag und Nacht Hockey spielen, ob jetzt auf dem Pausenplatz, vor dem Haus oder auf der Almend, dann zumal noch. Jede Sekunde einfach Hockey.
Was du mit 21 machst, ist auch sehr ungewöhnlich, undraftet in eine Minor League übergehen. Normalerweise ist nicht das der Weg her. Es wartet niemand auf dich. Du kommst wahrscheinlich zum Einsatz, höchstens wenn die halbe Mannschaft ausfällt. Mit welchem Mindset bist du dort über?
Ja, der Mindset war ein bisschen. Ich hatte 3 mega coole Jahre in Davos gehabt, Marno. Ich konnte mich wirklich weiterentwickeln. Er hat mich dort wirklich gefördert und gefordert. Enorm geschätzt, was er für mich gemacht hat. Er war einer meiner besten Trainer in meiner Karriere. Ich habe immer noch Kontakt mit dem Arno. Aber ja, nein, irgendwie das Abenteuer Amerika, das war irgendwie bei mir innen. Ich wollte das immer. Wollen. Und ich wusste, ich bin nicht draftet, habe nachher einen Vertrag in IHL bekommen bei den Utah Grizzlies und gesagt, jetzt mache ich es. Und ich glaube, die Entscheidung zu machen ist eins, wenn du am Flughafen stehst und den Eltern oder Schwester an dir sagst, ist dann eine andere Geschichte. Das hat mich auch schon ein bisschen durchgekuddelt, aber als ich dann mal bei denen war, es, einfach die ganze Atmosphäre im amerikanischen Sport hat mich fasziniert. Die Stadien, der Popcorn-Geruch, wie sie das Setting, wie sie das zelebrieren, egal in welcher Liga. Das hat mich fasziniert und es ist so. Und ich habe dann ein Jahr in diesen unteren Ligen gespielt und unzählige Erfahrungen gemacht und harte Erfahrungen. Aber ich bin jetzt ein bisschen vom Bub zum Mann geworden, weil ich so viel habe mitbekommen habe, weil ich aus der behüteten Schweiz kam. Oder in der Schweiz das Gefühl gehabt, ja, weißt du, ich bin der Nationalmannschaft, WM, schon einiges erlebt, das Gefühl gehabt, du siehst den Superstar. Dann gehst du über und messest dich mal mit der, ja, nicht mit den Besten, aber ja zu den Besten herren wollen. Und dann kommst du auf die Welt, oder? Und es war ein Lernprozess gewesen. Und ich habe nach dem Jahr auch realisiert, dass ich noch weit weg bin. Und es sind auch wirklich sehr viel darf investieren, um mir noch zweite Chancen zu ermöglichen. Und darum bin ich auch zurück in die Schweiz gekommen, zu Zürich, weil ich das Gefühl hatte, das ist der richtige Schritt, wenn ich es nochmal arbeiten
will. Als du angekommen bist in Amerika, hat auch niemand auf dich gewartet, oder? Du warst am Flughafen und hast nicht gewusst, wo du hin sollst, oder? Hast gewusst, okay, es gibt eine Hotelkette, dort gibt es ein Zimmer für mich, hast aber nicht gewusst, welche Branch. Wie ist das so gewesen?
Ja, also eigentlich hat es angefangen, bin über Cincinnati geflogen und dann habe ich gemerkt, dass ich falsche Dokumente hatte. Dann musste ich mal zum Immigration Officer in ein Büro mit 20. Und dann habe ich mich gelöchert, weil ich absolut ahnungslos war, gar nicht gewusst, was der wollte. Aber ich bin dann irgendwie weitergekommen, sie haben mich ins Land reingelassen, dann bin ich angekommen, habe in 2 Stunden gewartet, das Gefühl, ich habe mich halt jemanden ab. Aber bis ich dann mal am Dakonecker angerufen, meinem Agent, und dann hat er gesagt, du, schau mal deine Dokumente, da wird sicher irgendetwas stehen. Das habe ich dann gemacht. Und dann sind wir ins Hotel, von dem hat es sich irgendwie 10 gegeben. Und dann habe ich das nächste beim Hockeystadion genommen. Dann bin ich dann schlussendlich im Hotel gewesen. Und dann war einfach ein Brief gewesen. Dann und dann antraben. Ich war 4-5 Tage vorher da gewesen. Dann bist du in einem Hotel. Und also, eher ein Motel als ein Hotel. Und du bist allein, oder? Du kennst niemanden, du musst dann mal ins Büro, meldest dich an, lässt die Leute lernen kennen, dann kommt der eine nach der anderen, kommen die Spieler rein, dann kommst du mal irgendwie, gibt es ein Training und das Camp fährt da. Enorm spannend, oder? Und dann der ganze Prozess, zum ein Auto kaufen, zum eine Wohnung mieten, das habe ich dann alles allein gemacht. Und ich habe es enorm spannend gefunden. Eben wie ein Abenteuer. Ich habe es mega geschätzt, selber mal wirklich auf dich selber gestellt zu sein und das machen. Und auf mich war es halt eher schwierig, als ich nie gespielt habe. Ich bin meinem ersten Roadtrip oder am ersten Auswärts sind sie, glaube ich, auf Long Beach 2 Tage, die hatten Freitag, Samstag, Sonntag Match gehabt. Und bevor sie geflogen sind, hat er zu mir gesagt, du bleibst hier, du kommst nicht mit, oder? Dann bin ich einfach 3 Tage allein gewesen. Sie sind über, haben die Spiele gespielt und bin dann fischen. Ich habe ein paar Dänge gekauft und ein paar gesättigte Fische, habe 2 Frauen gefangen und die dann daheim gegessen. Und jetzt musst du dann irgendwie in solchen Situationen irgendwie sagen, du, jetzt musst du das Beste daraus machen. Aber es ist natürlich rein vom Selbstvertrauen her, von Psyche her, hatte ich schon schwierige Momente gehabt. Ich war schon ein paar Mal am Abend daheim gewesen, in die Kopfküsse gerannt und dachte, puh, sehr einen eisigen Wind hier hin. Aber es hat mir nie den Kopf zugegeben, um zurückzukommen, um meinen Flieger. Weil ich hatte während dem Jahr dann ein paar Angebote gehabt, ich Flugano hätte können. Oder, aber ich habe gesagt, nein, ich ziehe das Ding hier durch, ich will das. Und habe auch 3 verschiedene Ligen lernen kennen. Und auch so ein bisschen, ja, andere Leute, weißt du, auch andere Schicksale. von Spielern, weißt du, die gemerkt hast, dass diese Idee, die kommen irgendwie $900 überall 10 Wochen schicken, Köln haben, seine Family durchkommt. Und dann kommst du irgendwie auf die Welt, oder? Du erzählst einem, ja, ich hätte jetzt irgendwie in der Schweiz 200.000 Stutz verdienen. Und dann schauen die dir und sagen, was machst du hier? Oder? Du bist nicht ganz betrost. Du machst, dann sagst du, ja, ich will in diesen Schell. Und das sind schöne Geschichten, aber es macht dich einfach auch ein bisschen demütiger. Und da musst du schon sagen, da haben wir in der Schweiz zum grössten Teil keine Ahnung, was wir eigentlich haben. Oder wir haben Liga, wir haben super Löhne, wir haben super Setting und Konkurrenzkampf. Das ist in einem kleinen Ort. Oder? Also, aber die Leute sind sich das nicht bewusst, weil sie nichts anderes kennen. Oder? Und ich durfte es erleben und erfahren und es hat mir auch zu denken gegeben und auch einfach ja, ich konnte die Sachen mehr schätzen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, um mit Sport Geld verdienen so viel, dass du eigentlich leben kannst und zwar gut leben. Und ich glaube, das geht ja, vielen Leuten geht das halt immer noch ab.
Du bist gerade persönlich sogar gerade mal abgestiegen, oder? Wo du dann endlich hast dürfen spielen nach einem Match, bist in die, sagen wir jetzt mal, dritthöchste ja. Liga. Es funktioniert dort ja nicht wie bei uns, aber ja, eine Klasse tiefer runtergeschickt worden. Es gibt die legendäre Geschichte, Ausrüstung hat in einem Müllsack gewartet. Ja, was macht das mit einem jungen Spieler im Kopf, wenn du so einen Umgang erlebst?
Ja, ja, es ist, ja, es ist eine schwierige Erfahrung gewesen, weil ich 2 Monate wirklich nicht gespielt habe. Und dann sind wir auf Winnipeg und habe ich endlich können spielen und wir haben, glaube ich, 2-1 gewonnen. Ich habe noch einen Pass gegeben und dann haben meine Trainer gesagt, hey, you played well, good for you. Und ja, dann sind wir irgendwie hey und ein paar Tage später läutet mir auch der Agent und sagt, sie schicken dich weg in eine untere Liga für ein Conditioning. 2 Wochen, dann kommst du dann wieder zurück. Und dann hat die eigentlich in die Western Hockey League gesehen, die ist noch viel schlechter als die East Coast. Und dann konnte der Agent organisieren, sie auf Tallahassee gehen, East Coast Hockey League. Und das war meistens dann zumal NHL, AHL, East Coast gewesen. Das sind so Organisationen, die sind so aufgebaut, immer noch eigentlich. Und dann bin ich halt in die East Coast und da war halt die Ausrüstung im Abfallsach. Und ich hatte zum Glück noch eine alte Tasche, die ich mitgenommen habe. Und dann bin ich um 6 Uhr losgeflogen, beim 6 Uhr am Abend angekommen, direkt in die Kabine von diesem Team. Und um 7 Uhr hat der Match angefangen. Natürlich niemand kennt. Und das ist schon noch. Ja, es ist, aber eben, ich habe es dann gesagt, hey, okay, jetzt machen wir es, oder? Und dann hockst du in die. Und das ist ja ein schöner Mannschaftssport. Du kommst nicht dort rein und die nehmen dich auf, oder? Weil ist, ich glaube, vielleicht in Amerika noch etwas anders, hat sich vielleicht in der Schweiz auch ein bisschen geändert. Aber weil die Schicksal, sie sind alle im gleichen Boot. Es hat sehr viele, die kommen und gehen. Wenn du in ein Team reinkommst, dann kommen nicht die Jungs, hey, wovon kommst du hier und da, und Familie, und du wirst dann sofort integriert. Oder? Und dann schwimmst, gehst du stärker, bist voll integriert und es geht dann weiter. Und das macht schon viel einfacher, als wenn einfach niemand mit dir niemand redet und dann musst du allein essen und alles allein organisieren. Ja, dann mit. In Tallahassee mit dem können leben, wo der sein Vater General Manager bei Montreal war. Regent Hull hat er, glaube ich, geheissen. Und ich konnte dann mit ihm und seiner Freundin in einer Wohnung können leben. Und ich bin dann 10 Wochen später auch nie mehr zurück. Ich hatte eine Wohnung und ein Auto gehabt. Und meine Kleider waren auch in Utah gewesen. Und sie haben mich dann ausgezahlt. Die haben einfach nicht mehr wollen. Und dann bin ich halt im Tallahassee gewesen. Und das, ist so, das ganze Jahr war so, so gewesen. Ein bisschen viel mit Organisieren und mit Reisen. Aber eben, es war eine riesige Lebenserfahrung gewesen. Ich würde jedem empfehlen.
Legendär ist ja die Geschichte, die in deiner Biografie gegen alle Widerstände erzählt hast, wo wir unterwegs waren in der Nacht im Bus. Und irgendwann einmal der Buschauffeur gesagt hat, ich mag nicht mehr fahren, kann irgendjemand von euch einen Bus fahren? Und dann bist du aber, glaube ich, nicht du der gewesen, der gesagt hat, ja, ich kann es, oder?
Nein, ich definitiv keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, der Backup-Goalie, also der Ersatz-Goalie, der dann gesagt hat, er sei in den Junioren auch schon gefahren, er könne fahren.
Der Junior.
und ja, er ist dann vorne und der Böschel, eben, es war ein Trip von Trenton auf Tallahassee, das sind so 18 Stunden, glaube ich. Oder es ist, Trenton ist gerade bei Philadelphia und Tallahassee ist so ein Nord-Florida, aber ja, ich bin auch dort so gewesen, und dachte, meine Güte, hoffentlich kommen wir irgendwie an. Aber es ist natürlich eben undenkbar in der Schweiz, oder?
Ein Fahrer für eine 18-stündige Fahrt.
Ja, es war ein Fahrer gewesen, ja. Oder? Gut, aber meistens, oder, beim Auffahren du klappst ein Team nach dem anderen ab. Und das ist natürlich 4, 5, 6 Stunden, wo du fährst, dann gehst du zum nächsten Team. Aber die Rückfahrt, oder, die ist dann eben dann irgendwie, ja, 18, 20 Stunden gewesen. Und die hat dann auch oder die Nacht durch, oder? Kannst du dir vorstellen. Aber das ist eigentlich, ja, verantwortungslos. Aber es ist eine coole Geschichte im Nachhinein.
Der Ersatzgoalie hat einen guten Job gemacht dann.
Ich habe nichts gemerkt. Ich habe einfach versucht zu schlafen.
So einen Trip über würdest du also jedem empfehlen, um sich ein bisschen abhärten und auch ein bisschen, ja, erfahren, was es sonst noch gibt?
Ja, ich glaube, es ist wichtig. Also es muss jetzt irgendwie Finnland oder Schweden oder irgendwo sein. Es muss ja nicht, es kann Kanada mehr. Ich finde es echt gut, so ein bisschen, einfach auch ein bisschen mal sehen, wie es im Ausland läuft. Weil eben, du wachst in einem Bubble auf oder in der Schweiz. Echt ein Paradies, das wunderschön ist. Und ich glaube, einfach so ein bisschen die Verselbstständigkeit und so ein bisschen zum Konkurrenzkampf ein bisschen mitbekommen. Wie siehst du, wie halt nicht 23 in einem Camp sind, sondern 60 auf die Plätze kämpfen. Und ja, sprachlich immer interessant, kulturell. Und einfach auch so ein bisschen, ja, wie das Hockey oder Sport allgemein in anderen Ländern gelebt wird, oder? Und zelebriert wird. Und ich würde es jedem empfehlen. Und heutzutage ist es natürlich anders. Ich meine, wenn du als Junge rübergehst, dann wirst du nicht 2 Stunden am Flughafen warten. Oder? Das passiert nicht mehr. Aber trotzdem hat es noch sehr viele Sachen, die du mitnehmen und kannst profitieren und einfach auch den Horizont erweitern. Also zum Beispiel der Nino hat das mit 16 gemacht, oder Niederreiter. Ich persönlich hätte jetzt dann zumal mit 16 nicht weg können. Ich hätte mit 18, 19 hätte in ein College können. Auf Minnesota, St. Cloud University. Und ich hatte es dann nicht gemacht. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so weit, wie einfach mit meinen Eltern. Ich hätte Heimweh gehabt. Oder ich hätte es dann noch nicht können machen. Muss jeder für sich selber herausgespüren, wenn er so weit ist. Aber das ist ein cooler Prozess, um zu sagen, hey, ich will das machen. Oder ich bin noch nicht so weit. Und ich bin zum Mann auf Davos 3 Jahre, aber dann später, wie gesagt, habe ich gesagt, jetzt bin ich 20, jetzt ziehe ich das durch.
Du bist nachher zurück, bist zum ZSC und hast so ein bisschen gemerkt, ich bin vielleicht körperlich noch nicht bereit und hast dann ziemlich angefangen zu investieren auch in dich als Athlet. Ist das etwas, wo du vielleicht auch anderen jungen Hockeyspielern würdest, ans Herz legen? Schaut, dass ihr euch quasi weiterentwickelt, auch körperlich, mental, dass ihr wie so ein bisschen, ja, ins Produkt, also in euch selber investiert.
Absolut. Ich habe natürlich gemerkt, dass mir etwa 10 Kilo fehlen. Jetzt vor allem als Verteidiger habe ich gemerkt, in den Ecken bist du mit 80 Kilo dann zumal chancenlos. Und ich bin dann zurück und auf Zürich dürfen. Der Simon hat mich dann gecoacht, Schenk, selig. Und ich habe dann realisiert, ich muss irgendetwas machen, ich muss stärker werden, ich muss fitter werden, ich muss mehr Kraft haben. Und dann habe ich mir einen persönlichen Fitnesscoach genommen mit dem Harry Anderegger, der eigentlich individuell trainiert hat, das dann so einen Vertrag genommen. Gesagt, ich komme auf Zürich, aber ich will selber trainieren. Und das habe ich dann, ja, so wie einen Aufbau gemacht, über mehrere Jahre, weil das geht ja nicht, kannst nicht innerhalb von 2 Monaten im Sommer oder 3 Monaten 10 Kilo zupacken, vor allem nur Muskeln, und habe auch so einen genauen Plan gehabt. Und der Harry hat mich von Anfang an gefragt, er hat gesagt, du, was ist dein Ziel? Und ich habe gesagt, dann eine Challenge. Er hat gesagt, okay, machen wir es. Und so hat es angefangen und ich habe mit Yoga angefangen. Er hat mich so ein bisschen in die Welt, er ist zum Kampfsport gekommen, so ein bisschen anders trainiert, und außerhalb der Komfortzone und nicht so, sag ich jetzt mal, 0815. Und es hat mir enorm gut getan, auch mental zu arbeiten, oder innerhalb des Trainings so ein bisschen die Grenzerfahrung, auch mal Training machen, wo du wirklich das Limit musst und fast ein bisschen drüber. Das sind alles so Sachen, die ich mit dem Harry erleben durfte, und bin ihm extrem dankbar, was er gemacht für mich, und er hat dann einen grossen Anteil, dass ich auch in die NHL können. Und ja, ich glaube, und ich war dort halt schon selbstständig gewesen und früher realisiert, hey, was muss ich machen, um besser zu machen? Wie komme ich ans Ziel? Einerseits habe ich gewusst, ich muss offensiv noch besser werden. Und für mich, ich muss wie ein Powerplay-Quarterback werden. Ich muss ein Offensivverteidiger werden, der das Spiel dirigieren kann. Und das habe ich in Zürich, habe ich die Verantwortung bekommen, die Eiszeit. Das hat mir Simon dann auch so gesagt, dass ich die Verantwortung von einem Ausländer übernehmen kann. Und es ist für mich extrem wichtig, dieser Part, aber der Part neben mir ist natürlich auch das ganze das Fitnesstraining. Und ich bin erst das zweite Mal, als ich über bin, bin ich schon gegen die 90 Kilo gewesen. Und das hat mir dann schon geholfen, oder? Und das war eine andere Zeit gewesen, oder?
Du bist eigentlich in einen NHL gekommen, wo für Verteidiger, die jetzt wieder so ein bisschen in wird, dass man einen grossen, schweren Verteidiger jetzt wieder will. Dazwischen war eigentlich die Zeit von den kleineren, leichteren Verteidigern, die hast du auch.
Ja, es ist so ein bisschen Kombi jetzt, oder? Jetzt hast du natürlich, wenn du zum Teil Verteidiger anschaust, sind die 1,90 oder über 1,90 und 90, 95 Kilo, aber sie sind mobil. Und als ich bekomme, hast du die 1,90er-Tank gehabt, 110 Kilo. Wenn du in die Nähe bist, haben sie die fast gefressen, oder? Und es war eine andere Zeit gewesen. Und die Zeit von mir ist noch schlimmer. Also schlimmer, ja, für uns ein Schlusszeichen. Aber ich bin schon noch in eine Zeit gekommen. Halt einfach in jedem Spiel hast du Fights gehabt. Du hast immer ein paar Spieler gehabt, die wirklich wollen. Also, die Idee wollen dran nehmen. Sie haben gewusst, das ist der Offensivverteidiger. Der wird jetzt einfach, der wird jeder Check fertig gemacht. Und das Spiel hat sich schon ein bisschen gewandelt zum Guten. Es ist technischer geworden, es ist schneller geworden. Du hast es nicht mehr so. Oder wirklich der Spieler, der einfach für das zuständig ist, zum Glück. Aber ja, die Zeit noch erlebt. Und das ist zum Teil schon nicht so ein cooles Gefühl, wenn du genau weißt, du, jetzt ist genau dieser Tier der kein Ziel. Das Spiel ist einfach anders. Darum muss ich im heutigen Hockey, wenn ich die Parallelen nehme, als Verteidiger, das ist ein kleiner, brecht man vielleicht schnell aus, begreife ich nicht ganz, in heutiger Zeit heisst es um die Philosophie eigentlich nicht mehr checken, oder? Das ist eigentlich noch fast vorbei. Aber als Verteidiger, hinten musst du die Scheibe holen, du hast jedes Mal gecheckt, spielst einfach anders. Du spielst einfach anders. Und das begreife ich nicht, dass man von dem irgendwie wegkommt. Vielleicht bin ich einfach auch mittlerweile schon zu alt, auch wenn ich noch nicht so alt bin. Aber ich als Offensivverteidiger habe es geliebt, wenn man mich nicht gecheckt. Weil ich auch immer ins Spiel einspringen und mich aktivieren. Heutzutage fahren alle durch. Also vielfach. Und da gehe ich zum Teil an die Matchen und muss sagen, begreife es nicht. Begreife es wirklich nicht. Weil das ist das, was zermürbt. Und das ist schlussendlich vielleicht nicht die Quali, aber das ist schon ein Playoff, wo dann den ganzen Weg gehst. Und in Amerika, in der NHL, hat man es gesehen. Oder? Die haben einfach Teams zermürbt. Und ich habe die Zeit noch so erlebt und es war nicht eine coole Zeit, um verteidigen zu sein, weil sie haben die Regeln geändert. Du hast nicht mehr klatschen und holen. Es hat immer Strafen gegeben. Also für die Stürmer war das ein Freipass gewesen, oder? Die sind einfach ungebremst, sind die mit 150 vorchecken. Und das war noch eine Challenge gewesen, um mit dem Lernen umzugehen, weil von der Schweiz habe ich das nicht gekannt.
Hast du auch nicht den Platz zum Ausweichen auf dem kleinen Eis, sondern dazu?
Nein, das ist kein Platz, keine Zeit. Und du bist einfach angewiesen auf Mitspieler, auf Kommunikation. Du hast selber den Kopf oben haben. Aber es geht so schnell. Also es ist schon, also du musst wirklich im Spiel parat sein. Und das ist das, was mich so fasziniert am kleinen Eisfeld. Es hat mich immer fasziniert, dass es noch schneller ist und noch härter und noch intensiver. Da bin ich... Ich bin einfach ein Fan vom kleinen Eisfeld. Und das ist meine Meinung, aber ich würde einfach Hockey vom kleinen Eisfeld spielen.
Du hast 13 Saisons in der NHL gespielt. Über 800 Spiele, Montreal, Islanders, Philadelphia, am Schluss Pittsburgh. Du bist erster Schweizer NHL-Captain geworden, 2017 Stanley Cup Champion mit Pittsburgh. Was war dein Highlight gewesen?
Ja, das absolute Highlight ist natürlich schon echt ein Stanley Cup gewesen, dabei sein. Klar, ich hatte nicht die Rolle, die ich mir geträumt habe, aber ich bin den ganzen Weg dabei gewesen, ein paar Mal in den Playoffs können spielen. Aber rein können Pittsburgh miterleben, der Crosby, der Malkin, der Fleury, der Letang, die ganze Organisation, der Lemieux-Lehre zu kennen, den Weg, was es so braucht, um 4 Serien durchzustehen, auf diesem Niveau, mit dieser Intensität. Das können mitzuerleben, war schon ein Highlight. Und nachher natürlich auch die Stanley Cup Party, die man hatte, die Stanley Cup, einen Tag heimzunehmen. Das ist schon das, was eine super Erfahrung war. Für mich jetzt als Einzelsportler, sage ich jetzt mal, als Bub, der von NHL hat geträumt, ist Montreal das erste Spiel in Toronto, das kanadische Derby. Es ist im Hockey Night in Canada. Du bist dort, du kommst irgendwie in eine Welt, die du nicht kennst. Also das Liebli mit deinem Namen hängen drauf, als ich in die Kabine bin gelaufen und gewusst, heute spielst du zuerst mal, du siehst deinen Namen. Ich meine, da machst du alles dafür. Also jetzt, ich würde sie jedem empfehlen, um einfach alles zu machen, um das mal miterleben. Aber das bin ich, oder? Mir hat das mega viel bedeutet und das war für mich das Grösste gewesen. Und einfach dort können spielen gegen die Leafs und du hast als Bub hast Karten gesammelt, du hast Zeitungsartikel ausgeschnitten, du hast versucht irgendwie von NHL Informationen und dann plötzlich bist du dort auf dem Eis, oder? Und denkst du, meine Güte. Und du kannst kaum spielen, weil du so nervös bist. Das ist wirklich, und das ist schon, und nachher die Zeit in Montreal mit dem, in Kanada ist schon extrem cool gewesen. Aber es ist noch schwierig, oder, einfach sagen, das ist das Highlight, sicher Stanley Cup, aber ja, so viel auch bei den Islanders und bei den Flyers und so viele coole Momente und Erlebnisse gehabt. Es ist noch schwierig, zum einfach eins rauszuziehen, so.
In der Finale, wenn wir den gerade erwähnen, nur rein persönlich, wie hart ist das? Du bist endlich in dem Finale, ihr gewinnt den so gerne, du spielst aber kein Match. Gibt es da auch Gedanken, gehöre ich überhaupt da wirklich dazu? Oder bist du so weit im Team drin, um das auf die Seite schieben?
Ja, nein. Es ist, ich glaube, die Situation, die Möglichkeit bekommen, um auf Pittsburgh zu gehen, bin ich sehr dankbar gewesen. Und dann schlussendlich ist es ein Chef, ein Trainer. Und ich hatte es ja nicht nur bei mir gesehen, ich war relativ viel mit dem Marc-André Fleury unterwegs gewesen. Und er hat ja dann die ersten zwei Serien gespielt, oder? Und hat unglaublich gespielt. Also gegen Washington in Runde 2 im Spiel 7 wären wir ohne ihn nicht weitergekommen. Und dann ist der Murray zurückgekommen, der Ziehsohn war vom Trainer von AHL und hat einfach den Murray wieder gespielt. Schlussendlich ist es aufgegangen. Aber für einen Flower oder für einen Fleury, der zwei Stanley Cups schon gewonnen hatte, wo ein Koryphän war, der super gespielt hat. Ich war viel mit ihm unterwegs und er hat so eigentlich super gemacht. Ich meine, der hat so mega angeschissen. Oder? Aber du bist eigentlich Teamspieler und ich habe mir dann gesagt, schau, entweder gehst du jeden Morgen ins Stadion, machst irgendwie einen Grind oder du gehst rein und machst das Beste und Unterstützung die Jungs. Darum kann ich eigentlich auch, bin ich eigentlich gleich stolz, dass ich Stanley Cup habe, weil ich dort eine Rolle hatte, die sehr undankbar war. Ich hätte können spielen, ich bin noch genug gut gewesen. Aber der Trainer hat einfach seine anderen Rössli gehabt, hat auf die gesetzt und das musst du akzeptieren. Ich würde jetzt nie, also Michael Sullivan ist jetzt nicht mein bester Freund, ich würde jetzt auch nie als Trainer engagieren, weil ich einfach es nicht cool gefunden. Aber schlussendlich hat man den Cup gewonnen, so wie er es gemacht hat, ist aufgegangen, es hat ihm recht gegeben. Aber es sind natürlich dort viele Spieler, die verschiedene Rollen haben. Aber ich glaube, auch innerhalb des Teams, die Jungs schätzen so, wenn du so unterwegs bist. Weil ich habe 7 Wochen nicht gespielt und dann plötzlich spiele ich. Und wenn du 7 Wochen lang ein Stinkstiefel bist im Team und dann plötzlich musst du spielen, kannst du nicht spielen. Du musst parat sein, du musst trainieren, du musst mental und psychisch in einem positiven Zustand, sonst kannst du gar nicht spielen. Und ich habe gesagt, schau, die Chance wird kommen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Spiele gespielt, ich habe gut gespielt und konnte halt nicht mehr spielen. Und das ist das Leben, es ist halt nicht das Wunschkonzert. Aber mittlerweile, ich bin gleich, klar, ich wollte eine andere Rolle haben, habe sie nicht gehabt, so what. Ich habe mit dem dazu beigetragen, konnte dabei sein und den Kübel mal in die Luft stemmen und ich bin stolz drauf und kann es nicht ändern.
wo bist du eigentlich mit dem Kübel nachher an dem Tag, wo der Stanley Cup war?
Bin jetzt Zürich abholen am Flughafen mit den 2 Guardians, die dabei sind, den 2 Bewacher. Und dann sind wir in Rosengarten, haben dort zu Mittag gegessen mit der Familie und haben ganz schöne Bilder gemacht mit Bern, mit der Altstadt hinten dran. Nachher bin ich ins Bundeshaus zum Parmelin, der hat mich empfangen mit dem Pokal und nachher bin ich noch beim Alec Fograferie gsi, beim Stadtpräsident, bei dort noch gsi und dort hat's dann so ein bisschen, also im Bundeshaus ist so ein bisschen, einfach ein paar Fotos gegeben, da hat man gratuliert, aber dann mit dem Stadtpräsident hat es auch so ein einen Empfang gegeben in Bern und dass ich auch Junior auf dem SC bekommen. Es hat so ein bisschen, sie ist Spalier gestanden und es hat so ein Medientermine gegeben. Aber dann schlussendlich fest oder ist im Schwellen Mätteli gsi, unten, wo wir näher, es sind etwa 100 Leute gsi, wo, Kollegen und Freunde, viele noch von Zürich, von ZSZ-Zeiten her, sind viele Jungs gekommen, auch ein paar, wo ich mit einem Nachwuchs beim SCB gespielt und einfach so Freunde und Familie. Und dann haben wir gefeiert bis am Abend um 12 Uhr und am Abend um 12 Uhr wird er eingepackt und dann musst du ihn abgeben. Ja, kannst nicht weiterziehen. Aber es war ein sensationeller Tag. Wir hatten super Bilder, wir hatten perfektes Wetter und ja, eindrücklich. Sehr eindrücklich.
Also die Guardians, die sind dann immer dabei. Also die schauen schon, dass da nicht irgendetwas passiert mit dem Stanley Cup.
Ja, die sind immer dabei und es ist eigentlich noch am Anfang vom Tag oder vom Abend. Du musst eigentlich als Sieger der Pokal, also jemand, der Pokal gekommen, darf eigentlich nicht allein stemmen. Du darfst eigentlich, müsstest immer eine Hand dran haben. Das sind so die Regeln. Aber dann, mit dem Fortlauf vom Abend, hat schon ein paar gekommen, der Pokal gestemmt und meine irgendwie gefüllt mit Champagner. Aber es war ein zufriedener, fröhlicher Abend gewesen, also aber sehr gesittet. Also wir haben da nicht, weiss nicht was gemacht. Aber wir haben schöne Bilder vor Aaren und wir perfekten Tag gehabt. Und ja, es sind super schöne Erinnerungen, oder?
Nach deinem Rücktritt bist du eigentlich im Hockey geblieben. Verwaltungsrat Swiss Ice Hockey, SCB auch. Jetzt bist du aber nicht mehr aktiv im Eishockey involviert. Warum eigentlich nicht?
Ich glaube, im Hockeyverband habe ich es war eine coole Erfahrung, um dort mal so ein den Einblick zu haben, wie so der Verband funktioniert und so ein bisschen Problematik Verband Liga. Sehr interessant war, zum Teil ein bisschen beängstigend. Und nachher 2020 WM auch hatte, WM, die nie stattgefunden hat, aber das war für mich mega interessant, zumal Spieler sehen, wie komplex so eine WM ist, die ganze Organisation, was es alles braucht. Und als Spieler kommst du aus Amerika zum Teil, zwei Tage später kommst du in die Kabine, spielst die WM und du weißt eigentlich gar nicht, was es bedeutet. Und das hat mir enorm gut getan, um das mal zu sehen, was da alles dahinter steckt, wie viel Arbeit, wie viel Ehrenamtliche das da dabei sind. Enorm spannend. Und dann bin ich eigentlich zum SCB und das hat auch gleichzeitig geheißen, dass ich im Verband raus will, weil es auch nicht geht, also ein bisschen Interessenkonfliktmässig für mich wäre auch irgendwie gegangen, aber ich habe nicht in dieser Rolle, wo du dann Entscheidungen triffst und du hast einerseits hast du den Verband und den Club und ich habe mir einfach diese Diskussionen wollen. Ich wollte das nicht wollen. Und dann, beim SCB war es eine sehr coole Erfahrung. Aber ich glaube, einerseits habe ich 4 Monate lang noch als Trainer mitgeholfen in einer Krisensituation. Den Trainer hat entlassen, den Nachbauer, habe ich mit dem Mario Kogler, mit dem Alex Schattle Mannschaft übernommen. 4 Monate, das war extrem spannend. Also, das habe ich sehr gerne gemacht, die Zeit, Corona-Zeit, ohne Zuschauer. Und auch Verwaltungsrat sein von so einer grossen Organisation, habe ich sehr viel dazulernen können. Aber es ist so ein bisschen, ja, man hat ein bisschen unterschiedliche Ansichten gehabt. Und ich habe mir irgendwie das Gefühl gehabt, ich will das nicht mehr. Und schlussendlich muss ich sagen, es ist der richtige Entscheid. Ich bin mega glücklich, dass ich es gemacht habe. Es war eine coole Erfahrung, dass ich es machen durfte. Aber ich glaube, wenn man andere Ansichten hat und sich nicht wirklich wohlfühlt, dann kann man auch lange in die Augen schauen und sich verabschieden und sagen, merci vielmal, ich gehe jetzt einen anderen Weg und bin ich froh, dass ich das gemacht habe.
Also Sachen, die du möchtest anstossen, aber einfach nicht möglich sind, sind das andere Ansichten?
Ja, unterschiedliche Ansichten und ich glaube, die Problematik von mir war auch noch ein bisschen, ich war natürlich sehr lange in Amerika und wie die Mannschaften aufgestellt waren, wie sie strukturiert waren, die ganzen Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, wie das alles klar ist. Ich hatte dort eine andere Einstellung gehabt. Und auch strategiemässig und so, das ist, ich hatte andere Meinung gehabt und klar, man kann die Schweiz und Amerika kann man nicht vergleichen, aber es ist schlussendlich Hockey, es ist eine Spielerentwicklung, es ist Nachwuchs, es ist sehr komplex. und echt das Gefühl gehabt, wir stellen nicht die gleiche Meinung und das ist schon völlig okay. Ich habe dort auch nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl. Es war eine Erfahrung, die ich mitnehme, habe viel dürfen lernen, auch in einen Club hineinschaue, der sehr interessant ist und sehr herausfordernd ist. Aber es hat mich auch schon konsumiert. Also ich habe es dann auch heimgenommen und ich habe die Frustration nicht mehr in meinem Leben.
In welcher Rolle würdest du eventuell sehen in der Zukunft im Hockey, wo etwas bewirken könntest, wo dir ein Anliegen ist? Jetzt gerade im Schweizer Eishockey.
Ja, das... Also, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin irgendwie froh, bin ich nicht mehr drin. Es ist, also, ich habe einfach viel können erleben und ich bin irgendwie happy, einfach können fassen, an die Matches zu gehen, zuzuschauen, jetzt als Sponsorenpartner mit dem Club zu arbeiten, wo ich enorm spannend finde und es auch sehr cool gefunden, dass jetzt verschiedene Teams wie ein HC mit dem Spengler gehen, wie Meisteru, ZSC oder EVZ, Ambri, all die Partnerschaften, die wir mit diesen Teams haben, mit diesen Leuten, ist auch Rapperswil, die uns haben Chancen gegeben, um so spezielle Uhren zu machen, enorm cool und dann schon mit den Leuten zu tun. Und dann bist du so einerseits dabei, aber nicht voll drin. Und darum bin ich in dieser Rolle, die ich jetzt habe, bin ich eigentlich mega glücklich. Und das andere ist, ist eine coole Zeit gewesen, aber irgendwie, ja, die Zeit ist vorbei und ich glaube, es ist gut, so wie es ist.
Töne ich nach Comeback.
Nein.
Wenn du etwas könntest verändern im Schweizer Hockey, was würdest du? Wo würdest du ansetzen?
Ja, weil ich glaube, als Aussenstehender ist es immer ein bisschen einfacher zu kritisieren. Oder? Und was ich nicht so begreife, und das ist, glaube ich, in Sportart übergreifend, du hast eigentlich Leute, die im Sport unterwegs waren, die Erfahrungen haben gemacht, die international unterwegs waren. Und es wundert mich, dass man die Leute nicht mehr integriert und noch Chancen gibt und sie anlässt und noch gewisse Kompetenzen gibt. Und ich habe mit Tennisspielern geredet, mit Hockeyspielern, mit Fußballspielern und es ist an einem Ort das Gleiche. Und es ist enorm schwierig, um gewisse Sachen aufzubrechen. Und weil halt viel festgefahren ist, aber dass man nicht mehr auf das Know-how zurückgreift, ist für mich eigentlich noch, also, ich weiß nicht wieso, weil der Sportler, du hast eigentlich nur, es geht ja nicht um, es geht um die Sache. Und das ist das, wo wir, in vielen Orten geht es nicht um die Sache, es geht um Leute. Mhm. Und um ihre Positionen und das finde ich sehr schade. Und das ist schon einer der Gründe, wieso ich mir gesagt habe, ich will das eigentlich nicht mehr. Und ich will zusammen etwas machen. Und jeder hat seine Stärken, die er sich reinbringen kann. Aber ja, und du hast zum Teil Diskussionen, es tut mir leid, aber ja, du hast zum Teil mit Leuten, die noch nie in der Kabine sind, gehockt. Und sie wollen das Hockey erklären. Mhm. Und ich sage nicht, dass ich als Hockeyspieler alles weiss, aber ich weiss gewisse Sachen, was in der Kabine abgeht. Und ich muss jetzt in der Uhrenmarke auch nicht irgendeine Marketingkampagne starten. Das ist nicht mein Kerngeschäft. Mhm. Aber es hat jeder, ob es eine Uhrenmarke ist oder ein Club oder was noch, das ist ein Team und jeder hat seine Stärken und sich reinbringen kann. Und dass das nicht passiert, begreife ich nicht.
Wo du ausgezogen bist nach Nordamerika, ist die Schweiz, sagen wir, ein kleiner Fleck auf der internationalen Eishockey-Landkarte gewesen. Inzwischen haben die Schweizer 4 Silbermedaillen geholt an der WM. Was hast du das Gefühl, was ist der Treiber für die Entwicklung?
Ja, also, ich glaube, man kann sehr stolz sein, oder? Und ich glaube, was ich vorher gesehen habe, wir haben ein riesen Potenzial zur Entwicklung, aber es ist schon gute Arbeit geleistet worden. Es ist halt schon so, wenn man jetzt den Trend ein bisschen schaut, oder? Wenn man jetzt den Draft anschaut, wenn man schaut, was nachher kommt, ist es ein bisschen beängstigend, wie sie 10 Jahre so aussehen. Jetzt haben wir so ein die goldige Generation, sage ich jetzt mal, die mega erfolgreich ist und wir alle sehr stolz drauf sind. Aber irgendwann mal werden die auch älter. Und was kommt nachher? Das ist in meinen Augen ein bisschen beängstigend. Und ich glaube, man hat verschiedene, es ist bekannt, man hat die Swiss League, die völlig am Austrocknen ist, man hat die National League, die super funktioniert, die sehr attraktiv ist. Aber ich glaube, das Ausländerproblem ist schon ein Problem, oder? Und ich bin vielleicht auch...
Viele Ausländer, oder?
Ich würde sagen, ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin auch dafür gewesen, dass man vielleicht mit diesen Ausländern rauffährt, um irgendwie die Lohnspirale in den Griff zu bekommen. Aber wenn du dann merkst, was es auslöst, und manchmal triffst du Entscheidungen, die nicht weisst, was in 2, 3 oder 4 Jahren ist. Aber du kannst ja dann gleich irgendwie sagen, hey, es geht in die falsche Richtung. Und sagen, wir haben dort vielleicht, wir müssen nicht zurück. Aber das können die Leute auch nicht, oder? Das kann sich ja niemand einen Fehler eingestehen. Als Sportler lernst du es. Weil wenn du einen Fehler machst, machst du einen Fehler, du musst dazu stehen können. Viele Leute können es nicht. Und ja, kein Problem, einen Fehler zu eingestehen. Ich bin auch vielleicht einer von denen, der gesagt hat, vielleicht mehr Ausländer, vielleicht wäre das etwas. Weißt du, dass vielleicht der Viertlinienspieler nicht mehr irgendwie 250'000 Stutz verdient. Und dass der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Antrieb hat, um sich weiterentwickeln und weiter trainieren, oder dass dort Jünger reinkommen. Aber es ist noch schwierig. Aber ich glaube, man hat sehr viel gute Arbeit geleistet, nichtsdestotrotz. Aber eben, was mir ein bisschen Angst und Bange macht, ist die Zukunft. Oder? Ein Roman, ein Nino, die werden auch mal älter. Und dann hast du einen Nico, weißt, hast sehr viele sensationelle Spieler, um sehr stolz auf sein. Aber jetzt nachher kommt nicht mehr viel. Und klar, es ist nicht jede Generation gleich gut. Du hast nicht einen Nico, einen Roman und ein Timo, wie sie alle heissen, hast du nicht alle 2, 3 Jahre. Aber die Anzahl von NHL-Spielern, die ist immer etwa gleich. Und da hat der Anspruch als Hockey-Nation, zu sagen, hey, wir haben ja schon vor 15 Jahren so viel gehabt. Mehr oder weniger. Also, ja, ungefähr. Aber wäre es ja nicht das Ziel, dass man sagt, hey, wenn wir nicht 20. Und da hätte irgendwie einen Plan müssen haben, aber es wäre viel. Oder das, ich glaube, viel schaut einfach für sich selber. Es geht nicht um die Schweizer Hockey, es geht um einen eigenen Club, Basta. Und alles andere ist nicht interessant. Ob jetzt 15 oder 10 oder 20 interessiert, das Leute nicht.
Also Finnen und Schweden haben alle ein paar Jahre so Spieler, muss man ja noch sagen. Wenn du sagst, man kann das nicht alle paar Jahre haben.
Ja, ich sage, es ist nicht möglich. Aber du musst irgendwie diesen Jungs so eine Plattform geben. Oder? Das ist dann recht komplex. Das ist einerseits Möglichkeiten, die sie in den Teams haben. Und da kann man auch sagen, dass sehr viele Clubs mittlerweile sehr gut arbeiten im Nachwuchs. Aber dann hast du die ganze Problematik mit der Bildung. Weißt du? Die Eltern. Wie werden die Eltern einbezogen? Wie werden die betreut? Was gibt es für Möglichkeiten nach dem 9. Schuljahr? Was sind Anschlusslösungen? Und da haben sie natürlich in Schweden, in Finnland, in Amerika ganz andere Modelle. Und als ich beim SCB war, bin ich viel mit, habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Ich merkte, wie extrem kompliziert das ist. Da kommst du nie nachher. Weil die Leute einfach nicht bereit sind, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, im Sport wäre es enorm wichtig, dass wir den Jungen eine Möglichkeit geben, dass sie einerseits Sport machen können, aber auch ihre Bildung. Ich wäre Fan von einer Halbtagsstruktur, oder? Halber Tag Sport, halber Tag Bildung, Schule, was auch immer. Aber dort macht man sicherlich Fortschritt, aber es geht alles extrem lang, oder? Und ich glaube, das Coole für die Eltern ist, wenn irgendwie kannst sagen, hey, mein Kind will auf Sport setzen, hat alle Möglichkeiten und bildungsmässig kann so eine Ausbildung machen. Dann kannst du bis 20, 21, 22 probieren und hast eine Grundausbildung. Und wenn es dir nicht reicht, hast du gleich noch alle Türen offen, um in die Privatwirtschaft einsteigen. Mit der Unterstützung vielleicht vom Club wäre noch cool, oder? Wenn du zwischen 6 und 20 in einem Club warst und es reicht nicht, dass vielleicht noch jemand noch schaut, dass du eine Lehrstelle hast oder einen Job. Ich glaube, mit den Clubs, die irgendwie zwischen 200 und 400 Business Partners haben, wäre es auch noch möglich, dass du auch vielleicht 5 einen Job findest, wo ein Sportler will, der den Lebensschulsport in sich hat. Die sind ja gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Also, ich glaube, es ist ein Riesenpotenzial, aber die Mühle, die dreht sehr langsam.
Das heisst, der Heim-WM kann etwas Positives auslösen. Ist das so oder ist das einfach ein Floskel?
Nein, das löst sicherlich etwas aus. Also, es ist sicher eine sehr coole Mannschaft, einen guten Trainerstaff und eine Euphorie, oder? Nach dem Erfolg der letzten Jahre. Aber ja, ob nächsten Tag Eishockey spielen, weiss ich nicht. Oder? Ich glaube, Sport Eishockey ist eh schwierig, weil es halt einfach sehr kostenintensiv ist. Oder? Und dort hat es irgendwie Möglichkeiten gegeben, dass man irgendwie den Leuten kann ermöglichen kann, sprich den Eltern, das Kind können. Und dass es nicht einfach ein irrsinniger Aufwand finanziell ist. Oder? Aber das ist, ich glaube, das ist weltweit das Problem. Oder dort, wo das Hockey unterwegs ist, dass halt einfach wirklich viele Eltern nicht vermögen und der Aufwand, der Zeitaufwand auch nicht auf sich nehmen wollen. Das ist noch die zweite Frage. Oder? Aber ich bin überzeugt, es wird eine super WM. Also mit dem Team, das wir haben, wenn auch der eine oder andere von denen kommt, dann gibt es eine super Sache. Oder? Und freue ich mich schon drauf.
Die Schweizer haben ja jetzt eben viermal im Finale verloren. Ist das Zufall oder gibt es irgendetwas, das noch fehlt, dass man dann auch den letzten Match noch gewinnt?
Ja, Zufall. Es war eben ein sehr enges Spiel gewesen, oder? Also, wenn ich, es war das Kopenhagen gegen Schweden, ich meine, mit Kevin Fiala redest du von 2 cm, oder? Dann bist du Weltmeister. Also, irgendwo durch ein bisschen Pech. Und gleich fehlt halt irgendwie noch so die paar Prozent, oder? Muss ich sagen. Aber man darf sagen, dass eine Silbermedaille ein unglaublicher Erfolg ist und man sehr stolz darauf sein kann. Oder? Und ich glaube, das ist für die Spieler schwierig, um das zu akzeptieren, weil sie Gold wollen und es muss auch so sein. Zum Glück ist es so, dass sie so enttäuscht sind. Aber ich glaube, wenn man die Chance noch einmal hat und irgendwie einen Nino, einen Roman und wir die Cracks dabei haben, dann ist es so möglich. Aber es sind halt es sind Zentimeter, Millimeter, oder? Wie es halt im Sport schon ist. Aber klar will man Gold, aber man kann, glaube ich, enorm stolz auf sein, was man geleistet hat. Und auch die Arbeit von Patrick Fischer als Trainer sehr viel rausgeholt und hat eine coole Stimmung im Team hergebracht und dass die Jungs sehr gerne gehen. Und Fans, die hier mitpilgern und in ganz Europa die WMs gehen, das ist ja mega cool. Oder? Also ich schaue immer sehr gerne zu und freue mich auf die Weltmeisterschaft. Und sowieso im eigenen Land habe ich es zweimal dürfen erleben und das waren Riesenerfahrungen gewesen, oder? Das ist schon ein Highlight deiner Karriere, wenn du Heim-WM hast. Das ist einzigartig.
Und wenn wir schon von Heim-WM sprechen, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die News der Schweizer Nationalmannschaft auf dem Weg an die Heim-WM informiert sein möchtet, aber auch keine Folge von unserem Podcast «Der Missbrecher WM Edition» verpassen möchtet, dann abonnieren doch unseren Newsletter. Ihr findet den Knopf dafür auf tagesanzeiger.ch, bernerzeitung.ch oder batzonline.ch, jeweils das unterste im Podcast-Artikel, dort, wenn ihr ein bisschen ans Ende vom kurzen Text runterscrollt. Wir kommen zum Abschluss zu unserer neuen Rubrik beim Eisbrecher, Rapid Fire. Ich stelle dir ein paar Fragen. Du musst so spontan wie möglich antworten. Du darfst auch ausführen, musst nicht. Bist du ready?
Ja.
Der beste Spieler, den du je zusammengespielt hast?
Sidney Crosby.
Welches Spiel, das du gespielt hast, würdest du gerne nochmal spielen, nochmal erleben?
Rein von Stimmung her ist es ist, glaube ich, 08 gewesen. Zweite Runde Montreal gegen Boston, Spiel 7 in Montreal. Das Coolste, was ich jemals erlebt habe, das würde ich gerne nochmal erleben.
Was hast du am liebsten gegessen vor einem Spiel?
Vollkorn-Teigwaren oder braunen Reis mit Poulet, Brokkoli, ein bisschen Sojasauce im Reis oder auf den Teig waren. Ja, aber ich habe nicht immer genau das Gleiche gegessen. Aber meistens Bulle war eigentlich gegeben.
Du stehst vor einem alles entscheidenden Spiel, also WM-Final, Spiel 7 im Final. Welchen aktuellen Spieler weltweit möchtest du auf jeden Fall in deinem Team haben?
Da würde ich es Roman nehmen.
Roman Josing.
Ja.
Für was hättest du ähnlich grosses Talent gehabt wie für Eishockey?
Das ist eine gute Frage. Sag jetzt mal Skifahren.
Wer hat die besseren Frisuren gehabt? Die Generation, die du angefangen hast, oder die heutige junge Generation?
Ich glaube, in den 70er Jahren hatten sie die besseren Frisuren gehabt.
Das komischste Ritual in der Garderobe, das du je erlebt hast?
So viel miterlebt diesbezüglich. Ja, eins, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, war in New York mit dem Boys, hat der Globe geheissen. Der hat immer, also 4 Minuten bevor wir auf die Eise mussten für das Warm-up, hat sich der von anlegen und hat gleichzeitig das Cola getrunken. Das, ist so ein bisschen, das hat mich noch beeindruckt, weil 4 Minuten zum Anlegen, das ist immer, weil auf der Uhr in der Kabine ist, bei 16 bist du auf die Eise. Und er hat sich bei 20 anlegen. Er war 16 parat und gleichzeitig noch das Cola getrunken.
Und er hat es immer geschafft.
Ja.
Wer wird Weltmeister 2026?
Ich hoffe die Schweiz. Ohne zu viel Druck ausüben auf dem verschiedenen Team. Also nein, ich hoffe die Schweiz. Also wäre cool.
Wenn es Fondue wärst, welcher Käse wärst?
Das ist nicht der Käse, aber ich bin gerne Mathieu.
Das ist übrigens eine Frage, die mir ChatGPT vorgestellt hat. Ich habe das beim Köbi Köliger schon gemacht, spezifisch für ihn. Bei dir ist das gekommen. Er hat 2 Fragen vorgestellt, auch eine Sportfrage. Die andere wäre, angenommen, du müsstest ein Comeback in einer Bierliga geben, aber als Goalie, wie lange würdest du durchhalten?
Also wie viel Spiel oder viele Minuten?
Ja, ich glaube eher Minuten.
Das würde ich durchziehen.
Gut, 60 Minuten. Unabhängig von der Gegengolle.
Unabhängig.
Gut. Marc, besten Dank, hast du mitgemacht beim Eisbrecher, WM Edition, im Eishockey-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Christian Kapp. Ich habe heute mit meinem Kollegen Simon Graf, mit dem Marc Steig, geredet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 3 Wochen, am 6. November. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Ciao zusammen.
Merci vielmals.
Ciao zusammen. Danke, Marc.
Sehr gerne. Tschüss zusammen.